Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Zwei Tage sind vorbei bei den Australian Open. Da wird es doch höchste Zeit, dass es hier mal einen Update-Podcast von Chip and Charge, dem Tennis-Talk, gibt. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Andreas Thies, heute wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wenn du eine Note vergeben würdest. Wie haben dir die ersten zwei Tage gefallen bis jetzt?
Ja, also ich meine, das, was halt einfach heraussticht, ist, dass so wenige gesetzte Spieler und Spielerinnen bisher ausgeschieden sind. Es sind viele glatte Matches dabei. Wir reden über eins gleich, was nicht so glatt gewesen ist, aber das sticht schon ein bisschen heraus. Und jetzt natürlich am zweiten Tag war ein bisschen schade, dass so wenig gespielt wurde. Wir haben halt auch wirklich gerade bei den Damen noch einige, die überhaupt morgen erst mit ihren Matches anfangen. Von daher habe ich das Gefühl, das Turnier muss ich noch ein bisschen finden, noch ein bisschen ordnen. Ich würde tippen, dass wir Richtung Wochenende dann so richtig hier ein bisschen Tempo reinbekommen, weil wenn die Gesetzten alle wirklich weiterhin durchkommen, dann sollten wir ab der dritten Runde eigentlich wirklich ein paar richtig gute Matches bekommen.
Ein paar richtig gute Matches. Ein gutes Match war heute dann auch dabei. Ich glaube, das können wir so ohne Übertreibung sagen. Das Match zwischen Matteo Berrettini und Andy Murray. Und wir reden ja immer davon, es braucht ein besonderes Match bei einem Grand Slam. Dann können wir darüber reden, dass das dieses Turnier memorabel war. Und das war nicht nur heute das Match des Tages, es war vielleicht das Match des Turniers und ganz vielleicht ist es auch das Match des Jahres geworden. Was wir heute gesehen haben zwischen Andy Murray und Matteo Berrettini, es wurde vorher ja schon als Blockbuster angekündigt. Und ich habe eigentlich gedacht, bei diesem Blockbuster in Anführungsstrichen, Andy Murray ist vielleicht nicht mehr in der Lage, Matteo Berrettini über Best of Five Paroli zu bieten. Matteo Berrettini, hier in 13 gesetzt, hatte letztes Jahr durchaus Probleme, immer mal wieder mit Verletzungen etc., aber war der klare Favorit. Schneller Boden, er kommt mit seinem Aufschlag plus 1, also dem ersten Vorhandschlag nach dem Aufschlag, kommt er extrem gut zurecht. Andy Murray hat aber letzte Woche gesagt, ich bin eigentlich Wettkampf-ready. Ich meine, die Hüfte hat sich an den Körper gewöhnt und umgekehrt, oder diese Metallhüfte. Ich bin Wettkampf-ready und ich versuche, Matteo Berrettini einen guten Kampf anzubieten. Und boy oh boy, hat er ihm einen Kampf angeboten. Er siegt im Match-Tiebreak 10-6 im fünften Satz mit 7-6. Hatte die ersten beiden Sätze gewonnen, den dritten und vierten verloren, auch mit einem dramatischen Tiebreak. Und dann hatte Matteo Berrettini im fünften Satz Matchball. Und Philipp, wie Matteo Berrettini diesen Matchball vergeben hat, das ist in Worte kaum zu fassen.
Ja, wer es noch nicht gesehen hat, der gucke es sich an. Er wird quasi vorne ans Netz geholt, steht so ein bisschen in der Servicebox drin und kriegt einen Ball auf die Rückhand und kann sich eigentlich aussuchen, wo er ihn hinschiebt. Die Linie entlang oder cross, und er schiebt ihn unten ins Netz hinein, vielleicht 20 Zentimeter über dem Boden, und guckt danach auch etwas konsterniert und völlig zurecht, weil wir loben ihn häufig, und auch das zurecht, dafür, wie starke Nerven er hat und dass er eigentlich immer eine gute Leistung bringt. Und er hat sich in diesem Match zurückgekämpft. Er ist in viel mehr Schwierigkeiten geraten, als ich vorher gedacht habe. Ich meine, du warst derjenige, der gesagt hat, dass es knapp werden kann. Und es war mehr als knapp schon bis dahin. Trotzdem, eigentlich in der zweiten Hälfte des Matches war Berrettini der bessere Spieler. Und dann passiert ihm so ein Lapsus. Und das kann man nicht anders sagen. Und das war, ja, das war Nerven. Das war, ja, es waren Nerven, die ihm da dazwischen gekommen sind. Die Technik war nicht so sauber, nicht so gut an den Ball rangelaufen. Aber eigentlich darf ihm das wirklich nicht passieren, und dann würden wir über einen anderen Ausgang hier am Ende reden.
Dann würden wir von einem anderen Ausgang hier reden, und dann hätten wir über einen tapfer kämpfenden Andy Murray gesprochen, und der allerdings in fünf Sätzen wieder verliert, und wo man sagt, ja gut, er kann einfach die ganz großen Matches nicht mehr gewinnen. Jetzt hat er so ein großes Match gewonnen. An gleicher Stelle vor 4 Jahren, das ist eine Geschichte, die ich immer wieder erzähle und immer wieder erzählen werde auch, ist für ihn ein Abschiedsvideo bereitet worden. Damals in der John Cain Arena, als er gegen Roberto Bautista gut verloren hat. Und jetzt ist es so, dass er 4 Jahre später den an 13 gesetzten Matteo Berrettini besiegt. Und es war in den ersten beiden Sätzen komplett Vintage Murray. Der gute Return, die super Rückhand, die solide Vorhand, wie er einfach den Platz beherrschen kann dann ja auch, wie er seinen Gegner dann auch beherrschen kann. Die ersten beiden Sätze hat er Matteo Berrettini keine Luft zum Atmen gegeben. Das war fantastisch.
Ja, ich glaube, gibt es eine gute Statistik, die das unterstreicht, was da passiert ist. Eigentlich war das ganze Match, aber vor allem in den ersten beiden Sätzen. Weil wir haben ja immer, für die neuen Hörenden, wir haben immer diese Statistik, kurze, mittellange und lange Punkte, also bis 4 Schläge, von 4 bis 8 und dann 9. Und alle drei bedeuten ein bisschen was im Kontext von einem Match. Und am Ende können wir sagen, Berrettini hat die kurzen Punkte gewonnen. Wundert jetzt natürlich nicht bei dem überragenden Aufschlag. Berrettini hat auch die langen Punkte gewonnen. Also da, wo es wirklich um Durchhaltevermögen, um Zähigkeit ging, da, wo man dann vielleicht auch einfach einen richtig guten Gewinnschlag zum Ende braucht, das hat er auch gewonnen. Aber ziemlich klar die Punkte von 5 bis 8 verloren. Und das sind so ein bisschen, würde ich in dem Kontext von einem Match sagen, die konstruierten Punkte. Da, wo man sich ein Muster zurechtlegt oder einem Muster folgt und das dann am besten so umsetzt, wie vorher gedacht. Und das hat Murray halt gegen den schwächsten Schlag auf dem Court, und das ist die Rückhand von Berrettini, in dieser Phase sehr, sehr gut gemacht. Du hast seine Returns angesprochen, mit denen hat er viel vorbereitet, er hat selber ziemlich gut serviert und er hat sich halt immer wieder diese Rückhand vorgenommen. Die ist ein bisschen stabiler geworden im Laufe des Matches bei Berrettini, aber Murray hat sie sich zerlegt, und das war ja auch in seiner Hochphase der Karriere so ein bisschen das, was ihn ausgezeichnet hat. Wenn der Gegner eine Schwäche hatte, dann hat er die Schwäche gefunden und hat die sich so lange vorgenommen, bis er das Match gewonnen hat. Und das hat er hier in den ersten 2 Sätzen sehr gut gemacht. Im Laufe des Matches hat sich Berrettini daran gewöhnt, ist auch besser geworden. Aber die entscheidenden Punkte sind am Ende wirklich darüber gewesen, dass Murray in der Lage war, Berrettini auf der Rückhand in solche Gefahr zu bringen, dass der nicht sein Spiel in den entscheidenden Momenten aufziehen konnte.
Ich frage mich, wie wichtig ihm dieser Weg Sieg gewesen ist. Und da muss man dann ja auch einfach mal sagen, das ist ein unglaublicher Sieg für ihn gewesen. Das ist etwas, womit er vor 4 Jahren dann auch nicht gerechnet hat. Lass ihn uns mal selber in seinen eigenen Worten sagen, wie wichtig ihm dieser Sieg war, beziehungsweise wie er dieses Spiel dann eingeordnet hat.
Yeah, feel tired. But yeah, I mean, reflecting on the match, yeah, it was. You know, I haven't had loads of time to digest it, but I think it was a really good match. I think I did very well to hang in at the end, because it could have got away from me with the way that he was serving and the way he was playing. But yeah, on the whole, I felt like I created enough chances to win the match, and had I picked one of the one of the break points early in the third, it could have been a slightly different outcome. But I think it was, well, it felt to me like we played some really good tennis at times, and really happy to get through.
Andy Murray, ich hatte erst gedacht, seine Stimme zittert, aber er war einfach nur sehr, sehr erschöpft nach knapp 5 Stunden Spiel. Ja, Philipp, das ist ja, wie er sich zurückgearbeitet hat. Er hat ja dann auch selber gesagt in der Pressekonferenz dann, wie er sich dann auch mal vorbereitet hat, wie er so auch verletzungsfrei durchgegangen ist, wie er sich dann auch mal so ein bisschen von der Familie abgeschottet hat, um einfach nur zu arbeiten. Was für ein Feuer in ihm noch brennt, diese Weltspitze wieder zu erreichen, dann nach eigenen Gutdünken dann irgendwann abtreten zu können, aber immer noch zu sagen, ich habe alles gegeben. Das ist ja kaum zu glauben.
Ja, und ich meine, es war das zweitlängste Match der Australian Open-Karriere von Murray hinter dem Finale, was er immer vor vielen Jahren gegen Djokovic gespielt hat. Also fit ist er nach wie vor, und Berrettini ist auch fit. Also gegen den muss man das überhaupt erstmal mitgehen können, das Tempo. Also der sieht vielleicht ein bisschen ein bisschen groß und manchmal ein bisschen ungelenk aus, aber der ist schon ein sehr, sehr guter Athlet. Und dass Murray da in dem Alter noch mithält, ist beeindruckend. Und er hatte ja die Tage auch gesagt, dass er das Gefühl hat, sein Körper hätte die Hüfte jetzt so richtig angenommen. Und das dürfen wir eben einfach nicht vergessen, dass er eine Hüft-OP gehabt hat, deswegen ja dann auch damals die Rücktrittszeremonie mit dem Video in der John Cain Arena. Und dass er davon so zurückkommt, ist immer noch beeindruckend. Er wird wahrscheinlich ehrlicherweise nicht an das rankommen, was er möchte. Das Niveau, wo er in den Top 10 wieder drin ist, wo er im Grand Slam-Titel mitspielt, das halte ich für immer unwahrscheinlicher mit dem Alter. Aber es kann ihm ja nur Freude bereiten, solche Matches zu gewinnen, gerade nachdem er ja im letzten Jahr bei US Open gegen Berrettini verloren hat. Er hat das Finale in Stuttgart gegen Berrettini verloren. Er hat in Wimbledon gegen Jordan Isner verloren. Er hat die großen Matches im letzten Jahr verloren. Und jetzt hat er mal eins gewonnen.
Matteo Berrettini muss was mit seiner Rückhand machen.
Ja, ist halt die Frage, ob er es kann, ne?
Ja, aber Andrei Rublev zum Beispiel, den haben wir vor 3-4 Jahren auch gesagt, der muss an seiner Rückhand was machen. Und jetzt siehst du immer mehr, wie er auch mit der Rückhand Punkte konstruieren kann und auch Punkte vorbereiten kann. Und dass es nicht mehr der Schlag ist, der wackelt wie ein Baum im Wind.
Naja, das Ding ist bei Berrettini, dass sein Slice de facto zu schwach dafür ist, wie schwach er sonst auf der Rückhand ist. Also, das ist schon okayer, aber das ist jetzt wirklich kein Federer und das ist auch kein Dimitrov oder so. Und das ist ein relativ schwacher Slice auf der Rückhand. Und ich meine, es gibt natürlich Spieler, die, ich meine, du oder wir kennen sie alle, haben wahrscheinlich, die meisten von uns haben eine Hand, die wesentlich stärker ist. Und wenn man eine beidhändige Rückhand spielt, dann hat man beide Hände dran. Und wenn die eine einfach nicht gut genug ist, um da ihn zu unterstützen, und das ist ja so ein bisschen das Problem bei Berrettini, dass er eine harmlose Rückhand hat. Wahrscheinlich bin ich eben kein technischer Experte, aber wahrscheinlich einfach, weil er die linke Hand nicht in der Form einsetzen kann, wie es zum Beispiel ein Djokovic kann, der ja einfach alleine mit dem Handgelenk und dem Schwung so viel löst. Und das kann ein Berrettini nicht. Und von daher weiß ich nicht, ob er da so viel besser werden kann oder ob das jetzt der Berrettini ist, den wir die nächsten 5 Jahre bekommen. Der kann gut genug sein, um Grand Slam Turnier zu gewinnen. Der kann immer noch Wimbledon gewinnen in den nächsten 3 Jahren. Und von daher weiß nicht, ob er viel besser werden kann. Ich vermute nicht.
Andy Murray steht in der 2. Runde und trifft jetzt höchstwahrscheinlich auf Thanasi Kokkinakis, der gegen einen völlig lustlosen Fabio Fognini 6-1, 6-2, 4-2 zu diesem Zeitpunkt führt, wo wir aufnehmen. Ein anderer Spieler hat die letzten 7 Monate mit Verletzungen zu tun gehabt. Das war Alexander Zverev, der letztes Jahr beim Turnier bei den French Open so umgeknickt ist gegen Rafael Nadal. Jetzt hat er heute quasi sein erstes großes Match wieder nach dieser Verletzung gehabt. Und er traf auf Juan Pablo Varillas. Wir haben in der Vorschau schon darüber gesprochen, dass das eigentlich ein sehr dankbares Los für ihn ist. Varillas hat noch nie einen Top-200-Spieler auf Hartplatz besiegt. Er hat letztes Jahr sowieso nur 6 Matches auf Hartplatz gehabt. Aber er hat zum Beispiel bei den French Open ein 5-Satz-Match gegen Felix Auger-Aliassime gehabt. Also man wusste, dass der Tennis spielen kann und er ist knapp außerhalb der Top 100. Von daher, das ist kein schlechter Spieler. Allerdings auf Sand hat er seine größten Ergebnisse. Alexander Zverev hat sich heute zu einem 5-Satz-Sieg gequält. 4-6, 6-1, 5-7, 7-6 und 6-4. Auf der einen Seite muss man sagen, dass er im 3. Satz in einem Spiel, was er komplett im Griff hatte, bei 4-2 im 3. Satz, das hergegeben hat, dass er in den Tiebreak des 4. Satzes musste, wo man gedacht hat, ja, es kann jetzt auch in die andere Richtung gehen, wo er allerdings dann Nervenstärke bewiesen hat und im 5. Satz dann wirklich tatsächlich auch wieder halbwegs gut gespielt hat. Es war eine wackelige Angelegenheit für Alexander Zverev. Wir waren, und das hat er uns ja auch selber gesagt, nicht davon ausgegangen, dass er hier Varillas beherrschen würde. Wie siehst du seine Leistung? Weil ich habe gedacht, der erste Satz war extrem schwach, meiner Meinung nach. Zweiter, dritter war in Ordnung, bis auf, dass er Varillas ins Match gelassen hat. Und ab Mitte des 4. Satzes, da fand ich, da war er wieder der stärkere Spieler.
Ja, also insgesamt bessere Leistung als beim ATP Cup, würde ich sagen.
Ja, deutlich. Mhm.
Natürlich auch den einfacheren Gegner gehabt, müssen wir dann schon sagen. Varillas wirklich sehr klassisches südamerikanisches Sandplatzspiel, total über die Vorhand dominiert, Rückhand zu schwach. Zverev dann aber auch nicht immer reingegangen. Gerade am Anfang hat Varillas eben über die Vorhand dominieren lassen und das hat Varillas dann auch gut gemacht. Da konnte Varillas dann auch einen Zverev mit wegdrängen, sich den Court öffnen, Winner schlagen, hat ganz vernünftig serviert. Also das war so ein bisschen Varillas. Und Zverev, würde ich sagen, hat in unterschiedlichen Phasen des Matches unterschiedlich drauf reagiert. Also würde zustimmen, am Anfang schwach, hat sich dann auch total zurückdrängen lassen, kam ein Fehler auf der Vorhand. Das war so ein bisschen den Zverev, den wir in seinen schlechtesten Phasen kennen. Dann war es relativ neutral in den letzten 2 und 3, die Leistung, würde ich sagen. Und dann ab Mitte des 4. Satzes war er in der Lage, die Punkte auch immer mal wieder zu beenden. Musste nicht auf die Fehler von Varillas hoffen, sondern konnte über Gewinnschläge das dann für sich entscheiden. Und das war klar. Dann das Serve teilweise, aber auch mit der Vorhand waren ein paar Winner dabei. Mit der Rückhand hat er dann die Rückhand von Varillas unter Druck gesetzt. Er war in der Phase dann noch viel besser darin, das Serve von Varillas zurückzubekommen. und würde sagen, ab Mitte des vierten Satzes eine gute Leistung in dem Kontext. Sie wird wahrscheinlich nicht reichen, um hier die Spitzenspieler zu schlagen. Er hat jetzt wohl noch ein, vielleicht sogar zwei relativ leichte Runden. Ab dann würden wohl die Spitzenspieler kommen. Das Niveau, was wir jetzt heute gesehen haben, wird dafür nicht reichen. Ich weiß auch nicht, ob es sein Anspruch ist, dass es dafür reichen muss. Aber ja, wahrscheinlich leicht besser, als was man erwarten konnte.
Alexander Zverev war in der Pressekonferenz und da habe ich ihn gefragt, ganz platt gefragt, was bedeutet ihm dieser Sieg? Und das hat er geantwortet.
Nee, ich bin froh, dass ich gewonnen habe. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Match für mich. Ich war überrascht, wie gut er wirklich gespielt hat, weil ich fand jetzt nicht, dass ich unfassbar schlecht gespielt habe. Ich glaube, es gab Momente, wo ich schlecht gespielt habe. In den wichtigen Momenten, zum Beispiel im dritten Satz, ist mein Level sehr gedroppt, was dann im vierten Satz aber das Gegenteil war. Ich fand, ich habe das beste Tennis im Tiebreak vom vierten Satz gespielt. Und im fünften Satz finde ich, dass ich meine Nerven gut behalten habe und meine Chancen noch genutzt habe. Ich meine, man muss auch sagen, dass er sehr, sehr gut gespielt hat und ein gutes Matchup geliefert hat.
Und dann gab es noch eine Frage, wie er denn so mit Nervosität umgeht, ob es da eine Nervosität gab während des Matches, und das hat er darauf geantwortet.
Ist nicht gewohnt, in diesen Situationen zu sein. Deswegen glaube ich auch, warum es im vierten Satz besser geklappt hat, war ja, weil es im dritten Satz nicht so gut geklappt hat. Ich glaube, dass das zweite Mal man daraus ein bisschen lernt und vielleicht man sich auch anfängt, wohler zu fühlen bei der ganzen Geschichte. Aber wie schon gesagt, das ist halt genau das, was ich gemeint habe in Matchpraxis. Das sind halt genau die Momente, wo man halt diese Matches braucht und wo man die Zeit auf dem Platz auch braucht. Und ich hoffe, dass es ja im nächsten Match vielleicht dann sofort klappen wird.
Alexander Zverev hatte schon wieder fast das alte Selbstbewusstsein in der Pressekonferenz und wusste, dass er, also ich glaube, er kann das relativ gut einordnen, seine Leistung, dass die einfach noch nicht Weltspitze ist. Und er hat ja auch selber gesagt, Titel hier ist unrealistisch. Und das ist, da müssen wir jetzt nicht groß diskutieren, ob das eine wahre Aussage ist oder ob die Aussage übertrieben ist. Nee, die ist nicht übertrieben. Aber ich glaube, ihm war dieser Sieg hier wirklich extrem wichtig, auch dass er so ein Match durchgehalten hat. Und er hat selber auch in der Pressekonferenz gesagt, beim United Cup wäre er nach zwei langen Ballwechseln sehr kaputt gewesen. Und heute hatte er diese mehr als vier Stunden gut weggesteckt. Und das ist vielleicht das beste Zeichen dann auch.
Wie groß war denn das Interesse? Also interessieren sich schon die, sag ich mal, generellen Tennismedien wieder für ihn? Oder war das jetzt eher eine deutsche Angelegenheit?
Komplett deutsch.
Okay.
Also da ist kein ausländischer Tennisjournalist. Da von den Kollegen wird er nach wie vor komplett ignoriert.
Ja, wir können uns alle denken, warum. Mhm. Und er wird aber wahrscheinlich mit doch ignoriert, weil die Leistung nicht reicht, um jetzt hier am Ende eine große Geschichte für das Turnier zu werden. Kann natürlich sein, dass er sich findet, weil wenn man sich die Böden anguckt, dann sollte ihm das eigentlich liegen, gerade seinem Aufschlag, und hatte einen starken Satz, weiß nicht mehr welchen, jetzt aus dem Kopf, wo er wirklich über den Aufschlag sehr gut aussah, aber es gab dann immer Phasen, wo er nicht so viel draus machen könnte. Also ich meine, idealerweise spielt er ja hier wirklich immer in der Offensive. Gute Aufschläge, aggressive Returns, guckt, dass er so die Vorhand entschieden bekommt. Nur dafür müsste er wahrscheinlich super selbstbewusst sein, dass er das wohl nicht ist. Ist kein Wunder. Und wir wissen jetzt noch nicht, wer sein zweiter Gegner ist. Wahrscheinlich wird es Michael Moe. Also der Regen ist dann irgendwann wirklich, hat dann zum Abbruch aller Matches geführt. Es wird wahrscheinlich Michael Moe sein. Das ist ein athletisch super fitter Spieler, der viel zurückbekommt, jetzt aber auch nicht die großen Waffen hat. Also der wird Zverev unter Umständen wieder in so ein langes Match reinziehen, wie wir es jetzt in der ersten Runde gesehen haben.
Das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass das ein Grind wird. Und wenn ihr vielleicht im Hintergrund eine laute Stimme gehört habt, dann war das der tschechische Radiokollege, der gerade Thomas Machacs Sieg im dritten Satz jetzt gegen Kaspar Ruud kommentiert hat. Kaspar Ruud führt nur noch mit 2-1 Sätzen und muss hier eine Ehrenrunde drehen, während wir hier noch aufnehmen um 12:30 Ortszeit in Australien. Gucken wir auf die anderen Matches. Wir können nicht wieder alle Matches besprechen, dafür gab es zu viele, aber wir können auf einige eingehen. Jenson Brooksby ist in der zweiten Runde, trifft auf den Sieger aus Machac gegen Ruud, hat gegen Christopher O'Connell gewonnen. Tommy Paul, da können wir mal gerade drüber sprechen, der hat hier gegen Jan-Lennard Struff gewonnen. 6-1, 7-6, 6-2. Jan-Lennard Struff hat überhaupt kein Mittel gegen Tommy Paul.
Ja, also die Ballwechsel waren auch alle ein bisschen ähnlich. Paul nimmt den Ball sehr früh, nutzt die Geschwindigkeit von Struff, setzt ihn damit dann unter Druck und Struff findet keine Möglichkeit, so richtig aus diesen Ballwechseln rauszukommen. Und Paul ist jetzt nicht so ein Riese wie Struff, aber hat einen ziemlich guten Aufschlag, den er vor allem gut platziert, kann dahinter einigermaßen schnell Punkte machen. Und wenn er einen guten Return-Tag erwischt, den hat er hier, dann kann er einen Gegner halt schon dominieren. Und der ist noch nicht so konstant ein Top-20-Spieler, aber der ist nah an dem Niveau dran. Und das hat man heute gesehen. Der war einfach der bessere Tennisspieler als Struff. Und von daher war die Niederlage in der Höhe auch ehrlicherweise verdient. Der Tiebreak im zweiten Satz hätte an Struff gehen können, aber der entscheidende Punkt, auch da, Rückhand gegen Rückhand-Rally, irgendwann kam der Fehler von Struff. Da war Paul in dem Moment einfach solider und ansonsten hat er halt einfach die Geschwindigkeit von Struff gegen Struff genutzt.
Auch hier hören wir mal gerade rein, was Jan dann an Struff zu sagen hatte zu diesem Match.
Ja, es würde ich sagen, war heute nicht so ein guter Tag von mir, oder war heute nicht so mein Tag, fand ich. Hab versucht, mich reinzufighten. Tommy Paul finde ich einen sehr guten Spieler. Wir haben jetzt dreimal gegeneinander gespielt. Dreimal hat er mich relativ glatt geschlagen. Im zweiten hatte ich meine Chancen, aber im ersten und im dritten gab es halt ein so frühes Break. Hatte zwar Chancen zurückzukommen, aber das hat er ganz gut ordentlich dann ausgespielt. Hat sehr gut heute serviert. Besser als ich auf jeden Fall.
Ich hatte das Gefühl, dass er mit dem schnellen Boden, ja, relativ schnellen Boden hier bei den Australian Open überhaupt keine Probleme hat und dir dann auch ein bisschen damit die Sorgen bereitet hat dann.
Ja, er ist natürlich ein sehr guter Spieler. Ich finde, er hat wenig Schwächen. Hat wirklich sehr gut serviert, sehr zügig, fand ich. Kontert natürlich gut. Ich habe ein Spiel, ich gehe gerne nach vorne und setze meinen Gegner sehr gerne unter Druck. Aber er läuft sehr gut und kriegt viele Bälle zurück. Und die flachen Bälle mag er natürlich ganz gerne. Hier ist ein bisschen schwieriger, ein bisschen Kurve zu spielen, was jetzt auch nicht so mein Stil ist unbedingt. Aber ein bisschen Kurve hätte ich ganz gerne spielen wollen gegen ihn. Aber ja, returniert auch gut, also ist nicht so ein Spielertyp, den ich sehr gerne mag.
Jan-Lennard Struff also ausgeschieden. Tommy Paul trifft jetzt in der zweiten Runde auf Alejandro Davidovic-Fokina. Der hat gegen Alexander Bublik in 5 Sätzen gewonnen. Davidovic-Fokina gegen Tommy Paul ist, glaube ich, eine sehr reizvolle Begegnung. Diego Schwartzmann gewinnt in 4 Sätzen gegen Oleksiy Krutik, trifft auf J.J. Wolf jetzt. Der hat in 4 Sätzen gegen Jordan Thompson gewonnen. Ben Shelton gewinnt gegen Zhijian Zhang. Im 5. Satz 10-6 im Match-Tiebreak war eine ganz unterhaltsame Geschichte. Und der trifft jetzt auf Nicolas Jarry. Und Nicolas Jarry hat hier den letztjährigen Achtelfinalisten Miomir Kecmanovic rausgenommen in 3 Sätzen. Das war eine Überraschung. Jarry musste durch die Qualifikation. Der war früher mal Top 30, also knapp Top 30, war ein großartiger Sandplatzspieler, war dann wegen Dopings gesperrt, ist wieder zurückgekommen, hat diesen Grind über die Challenger-Tour gemacht. Ja, und jetzt steht er in der zweiten Runde eines Hartplatzturniers auf schnellen Hartplätzen.
Ja, und hat es total über Serve dominiert. Also Kecmanovic hat am Ende des Matches 16% der Return-Punkte gewonnen. Das ist wirklich schon schwach. Also das sieht man manchmal von durchschnittlichen Gegnern gegen Isner oder sowas. Und das fand ich schon erstaunlich. Und Kecmanovic in dem Match halt wieder, also das Kecmanovic kann wirklich sehr gut sein und dann einfach durch seine feine Technik und durch seine Athletik und die einigermaßen gute Power, die er hat, ist er in der Lage, viele Gegner zu besiegen. Aber er fällt in seinen schlechten Phasen halt in so eine passive Haltung zurück, wo er dem Gegner überlässt, was passiert. Und das war gegen Jarry absolut der Fall. Jarry konnte das Match über seinen Aufschlag, aber auch über seine Power dominieren. Und Kecmanovic, ja, der hat dann auch irgendwie nicht so das Feuer, um aus so einer Geschichte rauszukommen und so ein bisschen da über den Court geschlichen und hat am Ende völlig zu Recht auch mit der Scoreline verloren.
Also, das war die Scoreline von Miomir Kecmanovic, der verloren hat hier gegen Nicolas Jarry. Taylor Fritz, der musste eine Ehrenrunde drehen gegen Nicolas Basilashvili, der hier gut gespielt hat. Taylor Fritz geht in 4 Sätzen weiter. Es könnte der Achtelfinale-Gegner von Alexander Zverev sein, aber da fließt noch relativ viel Wasser den Yarra River runter. Grigor Dimitrov.
Hast du denn am Nicht-Fernsehen quasi mitbekommen von Taylor Fritz nachher, was er da malen wollte auf...
Ich habe nur das Bild gesehen, aber ich weiß nicht, was er malen wollte.
Er wollte ein Schloss malen.
Ach so.
Und das ist ihm nicht ganz gelungen. Also wer es nachgucken möchte, es sieht, naja, manche würden sagen, aus wie eine Rakete. Manche würden vielleicht an was anderes denken. Ich glaube, es war ihm auch eher unangenehm.
Er wird fürs Tennisspielen bezahlt. Das können wir, glaube ich, festhalten. Laszlo Gerard gegen Sisu Bergs gewonnen in 4 Sätzen. Trifft auf Grigor Dimitrov. Der hat in einem In einer Neuauflage des 2021er Viertelfinals hier gegen Aslan Karatsev in 3 Sätzen gewonnen. Alexis Menor gewinnt auch in 3 Sätzen und Pablo Carreño Busta und Benjamin Bonsi treffen in der 2. Runde aufeinander. Die haben auch sich durchgesetzt. Holger Rune hat keine Probleme gehabt mit Filip Krajinovic, 6-2, 6-3, 6-4. Und dann haben wir Dan Evans, der in 4 Sätzen gegen Facundo Bagnes gewonnen hat, und Jérémy Chardy gewinnt gegen Daniel Elahi Galan in 4 Sätzen. Jérémy Chardy 504 Tage nach seinem letzten Match bei den US Open 2021 hat er endlich wieder ein Match bestritten und er hat es gewonnen, nachdem er, und das ist eine durchaus tragische Geschichte, Impfkomplikationen hatte. Also er hat sich impfen lassen gegen Corona und hatte damals dann Impfkomplikationen, hatte dann noch eine Knie-OP, hat zwischendurch nicht mehr damit gerechnet, dass er noch weiter Tennis spielen könnte, ist hierher gekommen mit dem Protected Ranking und gewinnt gegen Galan und trifft jetzt auf Dan Evans in der 2. Runde. Tolle Geschichte. Also nicht die Geschichte vorher, sondern jetzt.
Ja, hat, glaube ich, zwischendrin auch als Coach gearbeitet, wenn ich nicht ganz falsch liege. Überleg gerade, einer der jungen Franzosen, den hat er auf jeden Fall gecoacht und ich denke, das wird er auch später mal machen. Ich meine, er hätte eine sehr erfolgreiche Karriere gehabt, dass er jetzt nochmal, ich denke, auch einfach für sich persönlich aus so einer Geschichte zurückkommt und nochmal so ein Match gewinnen kann, ist natürlich spektakulär für ihn. Wir müssen gucken, wie lange das hält. Ich sehe ihn relativ klar als Außenseiter schon im nächsten Match gegen Dan Evans, aber darauf kommt es seinem Leben dann auch nicht mal an. Und dass er so ein Match gewinnen konnte, ist auf jeden Fall eine beeindruckende Sache.
Letztes Spiel, über das wir noch sprechen müssen, das ist das von Andrei Rublev und Dominic Thiem. Ich habe ab dem 2. Satz nicht mehr so richtig hingucken können, weil vor mir Dirk Nowitzki in der Reihe saß und ich so ein bisschen starstruck war, das gebe ich offen zu. Aber 1,5 Sätze lang hatte meiner Meinung nach Dominic Thiem ein gutes Match geliefert. Und er hat ja selber, und das kann man in der Nachtwache von Chip and Charge nachhören, da habe ich ihn in der Pressekonferenz gefragt, er hat sich selber als Fortschritt dann auch gesehen, hatte aber am Ende keine Chance, weil er ja den Ballwurf verändert hat, dadurch, dass die Sonne so komisch stand, musste er den Ballwurf verändern, sonst hätte er den Ball nicht richtig gesehen. Und dadurch hat er sich ja in der Seite in irgendeiner Weise was gezerrt. Und dann konnte er nicht mehr richtig aufschlagen und verliert in 3 Sätzen. Rublev in 3 Sätzen weiter. Ich hätte es mir vorher auch nicht anders gedacht. Aber Dominic Thiems Weg, schwieriger Weg nach oben, geht weiter.
Ja, also ich habe jetzt vor allem dann auf die ersten 1,5 Sätze geachtet, weil dann kam ja irgendwann die Verletzung. Und am Anfang hat er definitiv mitgehalten gegen Rublev und dann war Rublev, würde ich sagen, 1 Schritt voran und zum Ende waren es dann eher 2 Schritte. Aber was ganz spannend war, Rublev ist ihm viel in die Rückhand gegangen und er hat viele Fehler in den entscheidenden Punkten von der Seite bekommen. Auch hier war es eine Geschichte wie vorhin bei einem anderen Match, dass Thiem in den kurzen und den langen Rallyes mithalten konnte, aber hat die mittleren verloren. Das heißt, Rublev hat halt relativ viele Rallyes in die Rückhand reinkonstruiert von Thiem und er hat da Fehler bekommen. Ja, auch als das Break im ersten Satz fällt, da meine ich, geht ein Slice zu lang. Als er den Satz dann gewinnt, geht, meine ich, eine Rückhand irgendwie cross ins Aus. Und die Rückhand, keine Frage, die ist wahrscheinlich sogar ein bisschen besser als früher. Und damit kann er spektakulär die Linie entlang gehen. Aber jemand wie Rublev, der einfach so ein hohes, intensives Tempo gehen kann, der wird immer eher in den schwächeren Schlag reingehen von Thiem. Und das ist am Ende immer noch die Rückhand, weil die in der Vorhand halt mehr Potenzial drin ist. Und das hat Rublev gut gemacht. War ein guter Auftritt von ihm. Thiem glaube ich immer noch nicht, dass er da jetzt groß den Kopf hängen lassen muss. Natürlich jetzt bitter, sich so zu verletzen. Aber ich glaube immer noch, dass er in diesem Jahr relativ weit wieder nach oben im Ranking kommen wird.
Morgen geht es weiter und morgen geht es dann mit einem sehr, sehr vollen Schedule weiter und morgen soll es regnen. Also ich weiß nicht, wie viele Matches wir morgen durchbekommen. Hier, Wetterbericht sagt, bis 18 Uhr soll es hier auf jeden Fall regnen. Mal gucken, wie weit es gehen wird. Es gibt einige Matches, die noch nicht beendet sind. Einige sind noch gar nicht angefangen. Dennis Kuttler zum Beispiel hat noch sein Match noch gar nicht angefangen. Gleich, wenn wir uns wieder hören, dann sprechen wir über die Frauen. Und die Frauen haben durchaus weniger Stress gehabt, jedenfalls die Top-Frauen. Eine, die hatte ganz viel Stress, das war nämlich Angela Böhr. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge und unserem ersten Update-Podcast von den Australian Open 2023.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, 2x Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ons Jabeur ist an zwei gesetzt bei den Australian Open und sie wird gemeinhin auch zu den Top-Favoritinnen gezählt. Qua ihrer Setzung, qua ihrer Weltranglistenposition muss sie dann natürlich auch da reingesetzt werden. Aber sie hat sich tüchtig schwer getan letzte Nacht oder heute Abend, man kommt ein bisschen mit den Uhrzeiten durcheinander, gegen Tamara Sidancek. Tamara Sidancek, ja ihrerseits auch schon mal Halbfinalistin bei den French Open gewesen, hat hier ein sehr, sehr gutes Match abgeliefert und Ons Jabeur musste alles aufbieten, um das Match am Ende zu gewinnen. 7-6, 10-8 ging der Tiebreak an Jabeur, dann verlor sie den zweiten Satz mit 4-6 und gewann den dritten, aber bei nachlassender Kraft von Sidancek mit 6-1. Ons Jabeur ist da so ein ganz kleines bisschen im Teufel von der Schippe gesprungen.
Ja, weil der erste Satz hätte auf jeden Fall gegen sie gehen können. Sie hatte auch Satzbälle im ersten Tiebreak gegen sich und es waren enge Ballwechsel. Also das waren jetzt keine, die sie unbedingt dominiert hat und dann ganz klar gesagt hat, ich bin jetzt hier die bessere Spielerin im Tiebreak. Also das war ein Nervending. Der zweite Satz, da war Sidancek dann gerade zum Ende hin einfach ein bisschen die bessere und dann hast du gesagt, im dritten ging Sidancek die Kraft aus. Sidancek, oder sagen wir so, beide werden, glaube ich, eher unglücklich gewesen sein mit ihren Rückhänden. Also Sidancek hat sowieso keine sonderlich gute, die dominiert halt viel über die Vorhand. Auch da klassisches Sandplatzspiel, sie ist eine Sandplatzspielerin. Und Jabeur, bei der kann die Rückhand halt echt ein ganz schöner Wackelschlag sein. Und da kamen heute immer wieder Fehler. Und normalerweise in solchen Matches kriegt sie sich dann aus so einer Situation raus durch gute erste Aufschläge. Ihr erster Aufschlag immer noch einer der 10 besten auf der Tour. Aber heute kam da überhaupt keine Quote. Da hat sie, wurde sie so ein bisschen fallen gelassen von ihrem eigenen Aufschlag und ist deswegen dann auch in Ballwechsel reingeraten, die sie nicht wollte, wo ihr Sidancek halt mit Vorhänden immer wieder in die Rückhand rein ist und da kamen dann die Probleme. Und am Ende hat sie es gewonnen und auch zurecht gewonnen. Ganz überzeugt bin ich noch nicht von ihr, auch nicht nach der Vorbereitung, die sie hatte. Auf der anderen Seite hat sie sich auch schon in anderen großen Turnieren im letzten Jahr in solche Veranstaltungen reingespielt und dann das Niveau im entscheidenden Moment doch noch heben können. Also schauen wir mal, aber sie ist für mich jetzt in der unteren Hälfte keine Top-Favoritin, sagen wir mal so.
Hast du ihr On-Court-Interview gesehen?
Nee.
Im On-Court-Interview wurde gefragt, was sie denn jetzt macht zur Erholung. Da sagte sie, da muss mein Mann wohl ran und da muss erst eine Massage her und dann muss er ganz viel arbeiten. Und dann gab es so ein Raunen im Publikum und sagte, Leute, eine Massage, der Mann ist mein Fitnesstrainer. Und dann gab es großes Gelächter und es war eine sehr schöne Situation heute.
Dazu wurde dann die Kunst von Taylor Fritz eingeblendet.
Ja. Ja, so ungefähr. Ja, es Ons Jabeur also in der zweiten Runde, das war auf jeden Fall ein harter Kampf für sie. Ich finde ja, es gibt mehr Namen in der Frauenverlosung dieses Jahr, die einer Iga Świątek gefährlich werden konnten, als vielleicht noch letztes Jahr bei den Grand Slam Turnieren. Ons Jabeur gehört dazu, aber sie ist meiner Meinung nach nicht die Nummer 1 Konkurrentin.
Nee, und vor allem die Auslosung ist echt nicht so einfach. Also wir müssen mal gucken, wir haben das Problem, da ist noch sehr wenig gespielt worden, aber von Drušová in der zweiten Runde könnte schon jemand sein, die ihr zusetzt. Hatat Maia, Samsonova, die können ziemlich schnell kommen. Also das sind alles Gegnerinnen, die würden einen schwachen Ausschlagstag, glaube ich, von der Jabeur ausnutzen können. Und die ist echt ziemlich abhängig. Man denkt bei Jabeur immer an das Kreative, an all die Sachen, die sie improvisieren kann. Aber sie ist ziemlich abhängig von diesem ersten Aufschlag. Und es war heute eine totale Wackelveranstaltung. Und da müssen wir mal gucken, weil sie hatte ja Rückenprobleme in Adelaide, hatte da ja auch das Halbfinale verloren und hat gesagt, na, im Moment passt das nicht so mit dem Rücken. Und das beeinflusst natürlich auch schon einfach ein bisschen, wie es beim Aufschlag läuft natürlich. Also warten wir mal die nächsten 2-3 Matches ab und dann haben wir wahrscheinlich ein klareres Bild, wo sie hier in der Verlosung eigentlich ist.
Angesprochene Ljudmila Samsonova hat gegen Jasmin Paolini in 2 Sätzen gewonnen. Linda Frovietova hat gegen Jamie Fordyce in 2 Sätzen gewonnen, trifft jetzt auf Kimberly Burrell. Kimberly Burrell ist eine schöne Geschichte. Vor 3 Jahren gehörte die noch zum Publicity-Team, zum Medienteam von den Australian Open. Hat damals hier, vielleicht hat sie irgendwas mit mir dann auch zusammengearbeitet. Oder mit dir. Wir waren ja zusammen hier 2020. Und die hat ihre Karriere angetrieben, hat hier eine Wildcard bekommen und gewinnt hier gegen Kaya Kanepi in 3 Sätzen. Und das war genau zu dieser Mittagshitze, zu 37, 38 Grad. Und Kaya Kanepi ist so ein bisschen in der Sonne zerschmolzen, hatte ich das Gefühl. Das ist aber auch nicht, das ist nicht ihr Wetter.
Also ich meine, wo ist Kaya Kanepi aufgewachsen? Im Baltikum, da wird es im Sommer auch heiß. Aber ich glaube, sie hat jetzt auch nicht unbedingt den Hauttyp, um mit sowas umzugehen. Und es war ja eine enge Geschichte. Sie hätte es ja auch in 2 für sich entscheiden können, dass dann im 3. an Birrell geht. Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so das Wunder.
Ja, das ist auf jeden Fall. Kimberly Birrell steht in der 2. Runde. Eine schöne Geschichte. Sie trifft hier auf Linda Fruviatova. Belinda Bencic, die macht genau da weiter, wo sie letzte Woche in Adelaide aufgehört hat. Keine Probleme gegen Victoria Tomova gehabt. 6:1, 6:2. Dann gab es ein Match, was sehr, sehr schnell vorbei war. Camilla Giorgi gewinnt gegen Anastasia Pavlyuchenkova mit 6:0 und 6:1. Pavlyuchenkovas Form und Spiel macht Sorge. Sie kam erst gerade von einer Verletzung wieder. Camilla Giorgi wurde hinterher in der Pressekonferenz gefragt, was denn jetzt mit ihrer Impfgeschichte ist. Also mir wurde vorgeworfen, dass sie sich nicht hat impfen lassen, dass sie Impfdokumente gefälscht habe. Und da sagte sie, es geht hier um eine Impfung und die anderen Impfungen hätte sie bei einem anderen Doktor gemacht. Und diese Impfung, die von einer Doktorin gemacht worden ist, von einer Ärztin gemacht worden ist, darum müsste die sich kümmern und hat alle Schuld von sich geschoben. Das ist eine Geschichte, die wir vielleicht noch beobachten werden müssen. Eine der gesetzten Spielerinnen ist ausgeschieden mit Martina Trevisan. Die hat verloren gegen Anna Karolina Schmidlova. Kommen wir zum größten Rätsel des Frauentennis, meiner Meinung nach, in diesen Tagen, in diesen Jahren. Das ist nämlich Garbiñe Muguruza. Die traf in einem Blockbuster auf Elise Mertens heute. Gewinnt den ersten Satz mit 6:3. Zweiter Satz, ganz, ganz enge Geschichte die ganze Zeit. Dann hat sie das Break zum 6:5, kann auf das Match aufschlagen und von da an gelingt ihr quasi nichts mehr. 6:7, 1:6. Elise Mertens zieht den Kopf aus der Schlinge, steht in der 2. Runde. Ich tue mich wirklich schwer, solche Matches wie die von Garbiñe Muguruza zu erklären. Das hatte sie ja letztens erst noch, als sie 6-1, 5-1 geführt hat und verloren hat. Ich kann es nicht erklären. Du?
Naja, also ganz nüchtern ist ihr wahrscheinlich der Aufschlag eingebrochen. Wenn man sich das anguckt, da hat Mertens dann nachher ganz klar die Nase vorn gehabt, hat auch viel mehr KMH im Aufschlag drin gehabt. Und Muguruza war mal eine sehr gute Return-Spielerin, an manchen Tagen sogar eine herausragende Return-Spielerin. Da würde ich aber sagen, ist sie mittlerweile höchstens noch im Mittelfeld. Das heißt, da ist sie ein bisschen abhängiger auch vom Aufschlag und der ist dann halt weggebrochen. Warum der weggebrochen ist, keine Ahnung, aber man hat das Gefühl, dass kein Teil ihres Spiels den anderen Teilen irgendwie Stabilität verleihen kann. Weil wenn es mal bei jemandem nicht läuft, dann können sich die meisten Tennisspieler oder Spielerinnen irgendwie zumindest auf einen Schlag oder einen Aspekt ihres Spiels verlassen. Und das ist hier nicht der Fall. Als der Aufschlag weg war, war sie weg. Und das sollte natürlich so nicht sein. Aber sie bleibt ja auch immer ein Enigma. Sie kommuniziert jetzt ja auch nicht direkt, was los ist. Also sie kann sehr gut kommunizieren oder sehr gut reden, aber sie kommuniziert nicht genau, was bei ihr los ist. Und von daher ist es sehr schwer einzuschätzen. Mal gucken, ob sie jetzt in ihrer Karriere nochmal einen neuen Anlauf nimmt, vielleicht nochmal jemand anders an ihre Seite holt, nochmal was anders probiert oder ob das jetzt in diesem Jojo-mäßigen Gestaltung ihrer Karriere jetzt halt so hinläuft. Ich meine, die allerjüngste ist sie auch nicht mehr, dürfte jetzt auch auf die 30 zugehen. Also mal gucken, was da noch von ihr kommt.
Sie hat in der letzten Woche trainiert. Ich habe sie immer gesehen auf diesen Trainingsplätzen. Ich habe sie immer gesehen mit Conchita Martinez, wie sie trainiert hat. Sie ist sofort durchgegangen vom Matchball in die Pressekonferenz, hat dann auf eine sehr seriöse Art und Weise geantwortet, allerdings auch nichts gesagt damit. Sie hat relativ viel geredet, aber nichts gesagt damit und es ist wirklich ein Rätsel. Elise Mertens steht auf jeden Fall in der 2. Runde, trifft auf die Siegerin aus der Partie Lauren Davis gegen Danka Kovinic. Die sind im 3. Satz zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen. 4:1 steht es im 3. Satz für Lauren Davis. Ein durchaus Blockbuster können wir in der 2. Runde erleben zwischen Arina Sabalenka und Shelby Rogers. Shelby Rogers hat gegen Ariane Hartono aus den Niederlanden gewonnen in 2 Sätzen und Sabalenka setzte sich durch gegen Teresa Martinschowa. Wir beide erwarten ja, dass Sabalenka sich durchsetzt.
Ja, schon. Also war ein guter Aufschlagstag für sie. Nicht unbedingt überragend jetzt von der Quote her, aber viele leichte Winner hinterm Aufschlag gemacht. Martinschowa total weggedrängt in den eigenen Aufschlagspielen Und wenn sie die Form bringen kann, dann wird sie auch Rodgers besiegen, die zwar selber einen vernünftigen Aufschlag hat und ja auf einer Grundlinie genug Power hat, um gegen viele Spielerinnen mitzugehen, aber Sabalenka gehört halt zu den wenigen auf der Tour, wo sie ja normalerweise, was Power und Stärke angeht, immer die zweitbeste sein wird. Und wenn es nicht irgendwie bei Sabalenka wackeln sollte, auf einmal wieder mit dem Aufschlag, was ich im Moment nicht sehe, dann denke ich, sollte die sich hier schon durchsetzen.
Aryna Sabalenka also gegen Shelby Rogers. Caro Garcia, die hat sich auch durchgesetzt. 6-3, 6-0 gegen Kathleen Seaborg. Seaborg, die gegen Linda Noskova in der Qualifikation gewonnen hatte und hier zum ersten Mal ein Grand Slam Hauptfeld erreicht hat. Und das ist ein Match.
22 zu 1 Winner übrigens.
In dem Wie viel? Match.
22 zu 1.
Ja, Caroline Garcia, sie hat 3 oder 4 Spiele gebraucht und dann war es eine Einbahnstraße. Und das ist ja, Caroline Garcia strotzt ja vor Selbstvertrauen, die passt ja durch keine Tür. Trifft allerdings jetzt auf eine Spielerin, die auch sehr viel Selbstbewusstsein hat, qua ihrer Natur wahrscheinlich auch. Leyla Fernandes, die hat heute gegen Alize Cornet eine knifflige Erstrundenaufgabe. Ich glaube, gegen Cornet möchte keine Spielerin wirklich so gerne ran in der ersten Runde. Mit 7 zu 5 und 6 zu 2 gewonnen. Das ist ein Night-Session-Spiel, 19 Uhr, Rod Laver oder Margaret Court?
Wahrscheinlich. Mal gucken, was sich die Australian Open wieder einfallen lassen. Aber ja, würde ich dir zustimmen. Also Cornet hat nicht den besten Tag heute erwischt. War hinterm zweiten Aufschlag total schwach. Ist da komplett dominiert worden von Fernandes. Und das Spannende an dem Match gegen Garcia wird natürlich, dass wir so einen unterschiedlichen Stil haben. Garcia, die mit so viel Power durch ihr Spiel oder durch diese Matches durchgeht, trifft halt auf eine Konterspielerin par excellence. Denn das ist Fernandes. Die kann die Power der Gegnerin nutzen, die kann die Winkel der Gegnerin nutzen. Bin gespannt, was Garcia sich da überlegt, ob die zum Beispiel viel durch die Mitte gehen wird, um Fernandes hier gar keine Winkel anzubieten oder ob sie es wieder mal über den Aufschlag erledigen kann, wie in so vielen Matches. Aber gehe auch davon aus, dass das ein bisschen enger wird, dass es höherklassig wird. Denke aber, dass sich am Ende Garcia doch durchsetzen wird.
Wir werden es sehen. Auf jeden Fall ein Match, auf das wir uns unglaublich freuen können. Taylor Townsend zum ersten Mal als Mutter ein Hauptfeldmatch bei einem Grand Slam gewonnen und das in überragender Manier gegen Diane Parry 6-1, 6-1 gewonnen. Trifft jetzt auf Ekaterina Alexandrova, die jeden Rhythmus brechen kann. Den von Isaline Bonaventure hat sie auf jeden Fall gebrochen. 6-2, 6-1. Annette Kontaveit gewinnt gegen Julia Grabherr aus Österreich in 2 Sätzen. Veronika Kudermetova hat gegen Marina Sanevska ein bisschen mehr Mühe, als sie wahrscheinlich zugeben möchte. Gewinnt aber in 2 Sätzen, trifft jetzt auf Katie Wolinetz. Die hat gegen Evgenia Rodina gewonnen. Petra Martic setzt sich gegen Viktoria Golubic durch. Und dann haben wir noch eine Partie, auf die wir uns auch freuen können. Karolina Pliskova, die alte Stoikerin, trifft auf Julia Putintseva, die nicht so Stoikerin. Putintseva setzte sich heute in 3 Sätzen gegen Sorana Kersteja durch. Pliskova gewann gegen Zhiyu Wang. Auch eine Partie, auf die wir uns freuen können. Das ist auch wieder so ein Clash of Styles.
Ja, vor allem natürlich, was die Mentalität angeht oder das Wesen angeht. Obwohl Pliskova hat ja auch immerhin mal, wir erinnern uns, als sie einen Wutanfall hatte und da unten gegen den Schiedsrichterstuhl gehauen hat, weil ich gerade gegen Venus damals in Rom war, es war nicht gegen Putintseva. Aber man kann auf jeden Fall gespannt sein. Ich würde Pliskova hier schon vorne sehen, die ja jetzt wieder mit Sascha Bajin unterwegs ist und Putintseva, glaube, auf dem Belag dann am Ende doch nicht genug Power, um Pliskova zuzusetzen. Und an sich müsste sich Pliskova ja wirklich bei diesen Bedingungen denken, ach, warum sollte nicht nochmal was gehen? Aber bevor wir das proklamieren, warten wir mal lieber noch 1, 2, 3 Matches ab.
Das ist der Zeitplan von heute, beziehungsweise das sind die Matches von heute gewesen. Gucken wir auf den Zeitplan für morgen. Wir können mal die 3 Dächer kurz mal durchgehen. Rod Laver, Iga Świątek gegen Camila Osorio, danach Jessica Pegula gegen Aleksandra Sasunovic und nicht vor 4 Uhr deutscher Zeit Rafael Nadal gegen Mackenzie McDonald in der Margaret Court Arena, Diana Schneider gegen Maria Sakkari, Alex Moljan gegen Felix Auger-Aliassime, Madison Keys gegen Wang Jingyu. Felix Auger-Aliassime, der sich in der ersten Runde so unglaublich gequält hat wieder gegen Alex Moljan bei geschlossenem Dach, das wird ihm gut gefallen morgen.
Ja, also Moljan, glaube ich, auch nicht die Art von Spiel, um ihn wirklich unter Druck zu setzen. Eher noch ein Sandplatzspieler im Moment als ein Hartplatzspieler. Und du hast das Dach angesprochen, das dürfte Auger-Aliassime liegen. Einer der Top-Hallenspieler, den es auf der Welt gibt. Und da sollte er jetzt etwas leichter durchkommen als in der ersten Runde.
Aber morgen Abend haben wir 2 tolle Frauenmatches. Emma Raducanu gegen Coco Gauff, die eröffnet die Night Session in der Rod Laver Arena und das 2. Match in der Margaret Court Arena, Karolina Muchova gegen Danielle Collins. Na, kann man nicht meckern.
Nee, Muchova war hier Halbfinalistin vor 2 Jahren gewesen.
2 Jahre, ne? Ja.
Ja, und Collins im Finale vor 1 Jahr. Also beides natürlich auch Spielerinnen für diese Bedingungen, gehen da ganz unterschiedlich ran. Collins halt wirklich über ihre Power und über ihr, naja, über diese Härte, die sie in den Schlägen gehen kann, vor allem wie lange sie das durchhält. Und Muchova, die eben eher mit Spin arbeitet oder eher mit den Bedingungen auch arbeitet. Also bin gespannt, beide jetzt so ein bisschen im letzten Jahr das Problem gehabt, dass sie immer wieder verletzt gewesen sind, dann reingekommen sind, dann waren sie aber wieder nach 2, 3 Matches weg. Mal gucken, also das wäre erstmal das Wichtigste, dass beide da nicht verletzt rauskommen und dann denke ich auch, dass das hochklassig werden könnte und dann Raducanu gegen Goff, also ich meine, wenn die WTA sich was malen könnte für die nächsten Jahre, dann wäre es das,
ja,
dass wir Raducanu gegen Goff alle 3 Monate sehen. Und Raducanu, du hast das Match, glaube ich, gegen Korpatsch gesehen, wie hat sie dir gefallen?
Gar nicht gut, also sie hat 34 Unforced Errors gehabt, sie hat allerdings auf eine Tamara Korpatsch getroffen, die selber nicht gut gespielt hat, die selber ja auch zugegeben hat, dass das kein guter Tag von ihr war. Und Raducanu hat sich, glaube ich, bedankt für eine schlechte Form von Tamara Korpatsch. Das war selber kein guter Auftritt von ihr. Das muss man so deutlich sagen.
Ja, und da geht sie da jetzt schon als klare Außenseiterin rein. Ich glaube, auf anderen Belegen, vor allem unter anderen Bedingungen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Raducanu sich eben verletzt hatte noch vor einer Woche. Es lange so aus, als wenn sie nicht spielen würde. Kann mir vorstellen, wenn wir das in Wimbledon sehen oder dann in Richtung der US Hardcourts, dass das eine engere Geschichte werden könnte. Aber normalerweise würde ich auch denken, dass Goff das gewinnt. Vielleicht wird es allerdings ein bisschen enger. Und das ist natürlich, wo alle drauf hoffen werden.
Wir werden auch darauf hoffen, dass es morgen möglichst wenig Regen gibt hier in Melbourne und dass wir einen möglichst ordentlichen Zeitplan haben, weil die Doppel soll nämlich am Morgen auch losgehen und dann haben wir nämlich hier eine ganze Menge vor am morgigen Tag. Das Match von Novak Djokovic gegen Roberto Carballes Baena ist gerade zu Ende gegangen, hat klar in 3 Sätzen gewonnen. Der Oberschenkel, glaube ich, zickt nach wie vor, aber Philipp, er ist so empfangen worden wie ein verlorener Sohn.
Ja, ich meine, können wir auch mal darauf hinweisen, du hast einen Artikel drüber geschrieben für NTV über seine Rückkehr nach Australien und ich hatte das Gefühl, heute hat ihn das aber so ein bisschen mitgenommen. Also die ersten paar Spiele waren, so die ersten 6, 7 Spiele waren ein bisschen nervös von ihm. Er ist nicht so richtig reingekommen, er hat nicht so richtig die Power auf der Vorhand gefunden. Und dann gab es ein Spiel, ich meine, da lag er irgendwie 2-3 hinten, 0-40. Mhm. Und dann hat er wirklich super in den nächsten 5 Punkte gespielt und von daher hat er das Match weitestgehend im Griff gehabt. Noch keine Idealleistung von ihm, aber ich glaube, jetzt ist aber die Nerven ein bisschen hinweg. Wir müssen gucken, wie sich das mit dem Oberschenkel entwickelt. Er hat nicht die Explosivität gehabt, die er sonst hat, aber ich würde nicht davon ausgehen, dass es ihn jetzt daran hindern würde, hier am Ende wirklich das Turnier zu gewinnen, wenn er denn die Form dafür hat, wonach es ja in den letzten Wochen schon aussah.
Darüber werden wir in den nächsten Tagen sprechen. Es gibt unseren Podcast erst am Freitag wieder, aber ich werde in der Zwischenzeit werden wir auf jeden Fall noch Podcasts haben, unter anderem ja die Nachtwache. Jeden Morgen so gegen 7 Uhr gibt es das Update, was in der Nacht passiert ist, während ihr schläft. Da gibt es dann auch schon mal den ein oder anderen O-Ton aus den Pressekonferenzen. Ich bringe euch auf jeden Fall auf den neuesten Stand und dann gibt es in den nächsten Tagen sicherlich nochmal einen Podcast mit einem Zwischenstand. Simon Häring hat schon seine Zusage gegeben, hier beim Podcast mal dabei zu sein. Matthias Kammann, der Kollege vom NDR, ist auch bereit. Also da gibt es dann noch einiges, was wir hier besprechen können. Das war es mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram. Bei Instagram gibt es jeden Tag eine Court-Vorstellung von mir, wo ich die Courts fotografiert habe hier auf der Anlage und dann wird jeden Tag einer dieser Courts vorgestellt. Und ansonsten danken wir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.